Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Talk for Builders. Mein Name ist Markus Langenbach. Gemeinsam mit einem Kollegen bin ich hier bei Rudolf Müller für das Programm in den Bereichen Bauausführung und Handel verantwortlich. Wir sprechen ja in dieser Staffel über die Zukunft des Bauens und ein ganz wichtiges Thema dabei ist unser Meinung nach der Begriff und die Art und Weise des zirkulären Bauens. Denn ein Aspekt, der die Zukunft des Bauens stark beeinflussen wird, ist die Endlichkeit vieler zum Bauen benötigten Ressourcen und Werkstoffe. Und auch wenn das im Rahmen bestimmter Parameter diskutabel ist, wie etwa für die nachwachsenden Roh- und Baustoff Holz, müssen wir uns doch unserer Meinung nach mit der Endlichkeit von Ressourcen beschäftigen. Was also ist zu tun? Darüber haben sich schon kluge Köpfe viele Gedanken gemacht. Und so kennen viele von uns den Dreiklang der drei Rs in dieser Reihenfolge: Reduce, Reuse und Recycle. Auf Deutsch reduzieren, wiederverwenden und wiederverwerten. Heute möchte ich mit meinem Gast über das Reuse, also das Wiederverwenden, sprechen. Und das ist, glaube ich, zunächst etwas, was für viele von uns im Moment noch schwer vorstellbar ist. Vielleicht haben Sie jetzt auch, wie ich, einen ungeordneten Abfallhaufen fest verbundener Baustoffe unbekannter Herkunft vor Ihrem geistigen Auge, das Ganze beladen mit einer unbekannten Schadstoffmenge. Dieser Herausforderung widmen sich Unternehmen wie zum Beispiel Madasta und Concular. Heute geht es aber darum, wie einmal produzierte Baustoffe beschaffen sein müssen, um sie nach Verbau und Ende der Nutzung wieder für ein weiteres Bauwerk wieder nutzen zu können. Mehr dazu weiß mein Gast Isabel Faller. Frau Faller, hallo.
Hallo.
Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen und schildern, was Sie zu einer Expertin für das zirkuläre Bauen macht.
Mein Name ist Isabel Faller. Ich bin verantwortlich für Business Development und strategische Partnerschaften bei Polycare seit 3,5 Jahren ungefähr. Und ich bin verantwortlich, die Kundenanforderungen, also was Sie gerade beschrieben haben, was beschäftigt uns im Bauen, wie müssen wir uns weiterentwickeln, zu meinen Kollegen in der technischen Seite überzuführen, die die Produktentwicklung übernehmen und unser Produkt, ein kreislauffähiges Mauerwerkssystem, anhand dieser Standards immer weiterzuentwickeln.
Frau Faller, vielen Dank für die Vorstellung. Bevor wir gleich zu Ihrem Produkt kommen, was Sie ja gerade schon erwähnten, ein Mauerwerkssystem. Warum ist Ihrer Meinung nach Wiederverwendbarkeit vonnöten heutzutage?
Wir haben nur eine Erde. Und wenn wir so weitermachen, dann brauchen wir, und das ist ja ein Stück weit auch schon im Gange, brauchen wir die gesamten Ressourcen auf, die wir benötigen, um weiterleben zu können. Und wir müssen, und Sie haben es schon in der Intro gesagt, von unserer linearen, verschwenderischen Art zu wirtschaften, take, make, waste, hin zu reduce, reuse, recycle, um effektiv mit dem klarzukommen, was uns gegeben ist. Und das ist auch möglich. Wir müssen einfach uns noch bewusster werden, dass das nicht optional ist. Und dass die Kreislaufwirtschaft auch die Antwort ist, neue Lösungen umzusetzen. Ob das im Bau ist, ob das im Handel ist, das gesamte Thema Kreislaufwirtschaft, Zirkularität ist zentral, um Probleme zu lösen, wenn es um Ressourcenknappheit geht.
Wie sieht denn Ihre Antwort, wie sieht Ihre Lösung aus? Sie kommen vom Unternehmen Polycare. Wenn Sie vielleicht bitte mal zunächst das Unternehmen vorstellen und im nächsten Schritt dann auch das, was Sie vertreiben.
Polycare entwickelt innovative, kreislauffähige Technologien für den Hochbau. Wir haben uns gefragt, wie muss ein Produkt für den Hochbau aussehen, um auf der einen Seite Ressourcen einzusparen, auf der anderen Seite weniger CO2 zu emittieren und weniger Abfall zu produzieren. Also diese drei großen Probleme, die wir auch immer sehr schnell mit der Bauwirtschaft in Verbindung bringen. Ne? Die Bauwirtschaft ist eines der größten CO2-Emittenten, kreiert am meisten Abfall und verbraucht natürlich und verschwendet auch wertvolle Ressourcen. Und im Rohbau ist ein, im Rohbau haben wir einen der größten Hebel. Dort haben wir am meisten auch Material verbaut. Und wenn man im Rohbau Lösungen schafft, die genau diese drei Punkte behandeln, hat man sehr, sehr viel schon getan an einem Gebäude. Ne, wir in der Vergangenheit ging sehr viel um das Thema graue Energie. Ist ja auch sehr, sehr wichtig. Wie verbessern wir unseren Energieverbrauch? Wie arbeiten wir mit erneuerbaren Energien und so weiter? Aber das ganze Thema Materialien und wie wir die verbauen, die aus sehr knappen Ressourcen gewonnen werden und produziert werden und das immer wieder passiert, dass man dann einen Hebel sieht, denn das haben wir in dem regenerativen Bau noch nicht so entdeckt. Und daher haben wir uns gesagt, unser erstes Produkt wird ein Mauerwerkssystem, weil das Mauerwerkssystem ist die Schnittstelle sozusagen für einen Rohbau. Und das Mauerwerkssystem muss kreislauffähig auf der Materialseite sein. Das heißt, wir ersetzen den Zement durch Rezyklate aus der Kohl- und Stahlindustrie, haben aber natürlich auch eine Materialroadmap, die über die Flugaschen zum Beispiel hinausgeht, weil auch die sind endlich, in Deutschland zumindest, in den nächsten 20 Jahren. Aber das Thema kalzinierte Tone, also Ressourcen, die wirklich weltweit verfügbar sind, kann man einsetzen. Das ist auf der Materialseite, aber das ist nicht genug. Das Produkt muss auch auf Bauteilebene wiederverwendet werden. Und das ist dann im Produktdesign berücksichtigt, dass man das Mauerwerksystem steckt. Also es ist ein Hohlblocksteinsystem. Mit Verbinderstücken wird das aufeinander gestapelt und wird nicht gemörtelt und nicht verklebt. Und das ermöglicht den Investoren oder den Kunden oder den Bauherren, das Gebäude zu verändern und wenn Bedarf besteht, es wieder abzubauen und diese Bauteile wieder zu verwenden. Wir arbeiten auch mit Madasta zum Beispiel zusammen, welche Werte wir dafür brauchen, um in den Gebäuderessourcenpass das auszudrücken, als Rohstoffrestwert natürlich, um auch anzuzeigen, welche Bauteile man wiederverwenden kann. Und unser Ziel ist es, dass man eben wirklich 90% der Bausteine wieder in den Kreislauf zurückbringen kann.
Okay, Frau Faller, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Produkt noch nicht so alt ist. Wo stehen Sie denn gerade mit dem Unternehmen und der Entwicklung dieses Mauerwerksystems?
Wir haben im Sommer jetzt tatsächlich unser einjähriges Jubiläum gefeiert. Sembla ist seit August 2023 auf dem deutschen Markt.
Das Sembla ist der Produktname, ne? Und
genau.
Polycare ist das Unternehmen.
Genau, okay. Sembla ist die Produktmarke. Sembla ganz easy von Assemble, auf- und abbauen, was so ein bisschen wie der Kern des Produktes ist. Und wir sind momentan in der Planung unseres ersten Leuchtturmprojektes. Das geht im Frühjahr nächsten Jahres, 2025, an den Start. Wir arbeiten dort gemeinsam mit dem Ariel Böhler in Düsseldorf an einem Nichtwohngebäude, ungefähr 1500 Quadratmeter BGF, und sind jetzt in der Planung, gemeinsam mit den Architekten das kreislauffähig zu konzipieren und reichen die Baugenehmigung auch sehr zeitnah ein und die Zulassung im Einzelfall, mit denen wir jetzt noch arbeiten müssen. Und in unserer neuesten Produktion, die wir jetzt in Essen auch im Sommer gestartet haben, werden wir jetzt die Steine dafür produzieren. Und parallel natürlich akquirieren wir jetzt auch schon neue Projekte. Wir sind im Austausch mit Projektentwicklern im Bereich Handelsimmobilien zum Beispiel, auch mit Wohnungsbaugesellschaften, wo wir für nächstes Jahr schon ganz konkrete Projekte planen. Und freuen uns dann natürlich, die Produktion dann immer weiter hochfahren zu können mit den Projekten, die wir dann haben werden.
Dabei drücke ich Ihnen sehr die Daumen, denn ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir uns über die Wiederverwendbarkeit Gedanken machen müssen und dass es dort entsprechende Initiativen braucht. Und jetzt mal vielleicht von dem Produkt ein bisschen weg. Wenn man auf das Unternehmen schaut, Sie sagen, Sie sind jetzt seit einem Jahr mit diesem Produkt unterwegs. Was für Menschen stecken hinter Polycare? Denn ich kann mir vorstellen, das ist ja was, und darüber sprachen wir auch im Vorgespräch schon, das ist ja eine große Veränderung. Das ist eine komplett andere Herangehensweise. Da muss ja mal jemand sich gedacht haben, oh, jetzt könnten wir es aber mal anders machen. Wie kam es zu dieser, zu Ihrem Unternehmen, und was, wenn Sie vielleicht auch, was für ein Spirit steckt dahinter?
Polycare wurde in einer Zeit gegründet, wo das Wort Kreislaufwirtschaft noch überhaupt nicht existierte. Unser Gründer, Gerhard Dust, hat sich aus persönlichen Gründen dem Thema gewidmet. Er war zurzeit in Haiti und hat dort das Erdbeben, also nicht persönlich miterlebt, aber er war davon indirekt betroffen und wollte...
Wann war das? Das ist einige Jahre schon.
2010 gewesen. Also wir sind jetzt seit 14 Jahren unterwegs. Und wollte dort helfen und hat dort relativ schnell gemerkt, dass eben, wie das so häufig ist, man nicht einfach Geld auf das Problem werfen kann, sondern er wollte einfach mehr tun. Und die Kernfrage, die er sich gestellt hat, ist, wie kann ich Menschen helfen, mit lokal verfügbaren Materialien und einer einfachen Bauweise ihre Häuser selber schnell wieder aufzubauen? Das muss irgendwie gehen. Das hat ihn total gestört, dass die Menschen zerschmettert in den Zelten saßen und sozusagen warten mussten, bis irgendjemand anders was für sie bewegt. Und das konnte er einfach nicht verstehen. Und hat sich dann natürlich mit dem Thema sehr beschäftigt, hat dann wiederum weitergelernt, dass wir sowieso ein Riesenproblem im Bausektor haben, dass eben viele Materialien, die für den herkömmlichen Beton benötigt werden, also eine bestimmte Größe an Sand, die wir da benötigen, Wasser natürlich, den Zement, den wir brauchen, ist in vielen Teilen der Erde gar nicht so verfügbar ist, wie wir gehen einfach in den Baumarkt und kaufen die Sachen. In vielen Ländern muss das importiert werden und das ist natürlich sehr teuer. Und das war so ein bisschen der Start, wo er gesagt hat, hier möchte ich was verändern, hier möchte ich was. Er war schon fast in Rente und das war dann so ein bisschen ein Passion-Projekt sozusagen. Aber aus diesem Passion-Projekt ist dann ganz schnell ein Geschäftsmodell geworden. Er hat sich dann natürlich mit den richtigen Leuten auch umgeben und hat die mit on board geholt. Und Corona hat uns dann so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir schnell lernen mussten, dass lokale Lieferketten ganz sehr wichtig sind, um auch die Marktfähigkeit des Produktes zu garantieren. Daher mussten wir uns überlegen, und die Produktentwicklung ging natürlich auch schon immer weiter, wie wir das Produkt noch ökologisch und ökonomischer darstellen können. Und da hatten wir dann die Entscheidung getroffen, vor 3 Jahren mit den Gesellschaftern zusammen, dass wir für den deutschen Markt nochmal eine neue Anforderungsliste erstellen wollen. Und sind jetzt, wie gesagt, nach weniger als 2 Jahren mit einem neuen Produkt auf den deutschen Markt, wo die, wie gesagt, die wichtigsten Indikatoren sind ökologisch. Also wie ist das Produkt, also wie hilft das Produkt, CO2 zu reduzieren und perspektivisch zu speichern? Wie kann ich so viel wie möglich Rezyklate einsetzen, also Rohstoffe, die nicht für mein Produkt extra gewonnen werden müssen? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wie kann das Produkt so gebaut werden, dass es wiederverwendbar ist? Und rausgekommen ist Sembla. Ein zirkuläres Mauerwerk in Massivbetonbauweise, welches 100% zementfrei ist. Wir arbeiten mit einem Geopolymerbeton. Und dieser Geopolymer ersetzt das Bindemittel, Zement sozusagen. Und es ist so konzipiert. Ja, viele sagen immer, man muss sich das wie ein Legostein vorstellen, aber eigentlich ist das neue System mehr so wie Tetris, weil es so ineinander slottet sozusagen, ineinander gesteckt wird. Und ohne Mörtel und ohne Kleber aufgebaut werden kann. Und da sieht man also der Bogen, also man hat den Bogen gespannt, aber das Thema Ressourcen und Einfachheit und die Komplexität herauszunehmen, die ist bestanden. Und das Thema, ne, also kreislauffähiges Bauen, sie haben da viele Gespräche und auch im Vorgespräch haben wir ja gesagt, viele Leute, die sind total verzweifelt, die wissen, wir müssen uns verändern und da bekommen viele so Schnappatmungen, so, oh, jetzt muss ich wieder was verändern und kreislauffähig bauen, das ist ja bestimmt alles teurer und kompliziert und so weiter. Und wir wollen den Leuten mit unserem Produkt eigentlich zeigen, dass es überhaupt nicht so ist. Man kann das einfach machen, man kann das wirtschaftlich tun Und wichtig, man kann es jetzt schon machen. Nicht erst in 10 Jahren, sondern wir können jetzt schon die Veränderung starten.
Sie haben, glaube ich, ein sehr wichtiges Wort gerade gebracht, das Wort Veränderung. Lassen Sie uns da doch mal tiefer einsteigen, denn ich glaube jetzt doch schon, wenn ich Ihre Beschreibung auch höre, dass Sie einen hohen Diskussionsbedarf haben rund um das Produkt, wollen wir es mal so nennen. Und jetzt frage, wie reagiert denn der Markt auf Ihr Produkt und auf Ihre Herangehensweise?
Das kommt ganz drauf an, mit wem Sie da sprechen. Ich möchte mal positiv gestimmt sein. Ich bin allgemein ein sehr positiver Mensch. Und ich bin seit 3,5 Jahren bei Polycare. Und die Unterhaltungen, die ich jetzt diese Woche geführt habe, oder auch wenn man auf Events geht, das Thema Nachhaltigkeit, das ist nicht mehr eine Diskussion, ob wir das machen wollen. Das ist auf alle Fälle schon eine Diskussionsgrundlage geworden. Und jetzt geht es mehr um das Wie. Und das ist ja eigentlich schon mal ein Fortschritt. Also vor 3 Jahren, möchte ich behaupten, hatten wir noch mehr so Fragen wie, warum machen wir das überhaupt und lass uns doch einfach so weitermachen. Also ich glaube, es gibt da noch ein paar Einzelne, die in ihren Kämmerchen sitzen, die da einfach nicht mitwollen, aber die wird es immer geben. Und das ist fein, die ziehen wir auch alle irgendwie mit. Aber die Mehrheit hat auf alle Fälle begriffen, dass sich was verändern muss.
Ist das schon so? Denn das klingt jetzt für mich doch, ich bin positiv überrascht, so wie Sie es schildern, wenn Sie sagen, die Mehrheit ist hat eingesehen, dass Dinge verändert werden müssen. Das heißt, Sie sind positiv gestimmt und Sie sehen den Veränderungswillen in der Baubranche. Dennoch muss ich nochmal fragen, was sind denn so die Gegenargumente, die Sie auch, Sie haben es schon einige genannt, pauschal, ne, wieso müssen wir uns verändern? Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch irgendwann geht es um knallharte Wirtschaftsinteressen und dass Sie ja mit Ihrem Produkt auch gegen bestehende Produkte bestehen wollen. Was erleben Sie dort?
Genau, also wie gesagt, das Gespräch ist gestartet. Das finde ich schon mal positiv. Die Umsetzung ist noch was anderes. Aber dass jetzt viele Firmen zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanager einstellen und so weiter, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Aber Sie haben natürlich recht, in der Umsetzung sind wir noch meilenweit davon entfernt, wo wir hinwollen. Dort haben wir persönlich die Strategie getroffen, dass wir uns mit Menschen unterhalten, die schon ein Stück weit es verstanden haben. Und wir uns da langsam, aber stetig Partner suchen, mit denen wir Projekte umsetzen. Wir müssen Häuser und Gebäude bauen, wo die Menschen sehen, es funktioniert. Das Haus fällt nicht ein, weil es nicht vermüllt und verklebt ist. Und das hat so und so viel gekostet. Und der Kunde hat jetzt so und so eine Rendite, die er damit noch machen kann. Und das geht nur durch solche Bauprojekte. Und da sind wir natürlich in verschiedenen Netzwerken. Also wir sind ein Cradle-to-Cradle-Impact-Partner. Da sind auch einige Projektentwickler drin. Wir arbeiten über andere Vereine, die auch Leute zusammenbringen, die sich über dieses Thema Gedanken macht und das, was wir eben predigen, auch umsetzen. Also ich glaube, viele Leute, die sind auch ein bisschen müde, dass ihnen immer gesagt wird, und so musst du das machen. Und dann wird, in Deutschland erheben wir sehr, sehr schnell und gerne den Finger und sagen, nein, so darfst du das nicht machen. Und dann wirst du bestraft, wenn du das so und so nicht machst. Ich glaube, das finden Leute langsam sehr müde davon. Und wir auch. Und wir wollen eben, wie gesagt, mehr so umsetzen, lasst uns das doch so machen. Und wir sehen in der Kreislaufwirtschaft einen ganz starken Geschäftssinn. Wir müssen mit unseren Ressourcen besser wirtschaften. Und das ist ja spannend, wenn man dann eine Ressource wie einen Mauerwerksstein so einbaut, dass man in 20, 30, 40, 50 Jahren ihn wiederverwenden kann. Man hat dafür schon bezahlt. Dieser Mauerwerkstein wurde schon produziert. Zu einem Preis, in 2024 und in 2034, 44 ist er immer noch da. Den müssen wir nicht wegschmeißen, weil wir jetzt schon dran gedacht haben, das so zu designen. Und wenn man das nicht versteht, dass das auf der Hand liegt, dass das ein Geschäftsmodell ist, der Stadtkreis Viersen hat ein kreislauffähiges Stadtarchiv gebaut, hat mit Madaster einen Gebäuderessourcenpass erstellt für dieses Gebäude. Man hat genau gesehen, was für ein Rohstoffrestwert in dem Gebäude drin steckt und hat das auf einer Bilanz abgeschrieben über die NRW-Bank.
Das heißt, es gibt schon entsprechende Projekte. Es ist belegt, dass es funktioniert. Lassen wir uns nochmal auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Angenommen, ich bin ein Baustoffproduzent Und mein bisheriges Modell ist es ja, dass ich immer wieder neue Steine oder Baumaterialien produzieren kann und sie immer wieder neu verkaufen kann. Was Sie jetzt vorschlagen ist, ich stelle es mal etwas verkürzt dar, Sie, in dem Falle auch Polycare, Sie können einmal einen Stein produzieren und der wird dann mehrmals wiederverwendet. Wo ist denn dann Ihr Geschäftsmodell? Das heißt, Sie lassen sich darauf ein, dass Sie weniger Material produzieren. Wird das in Zukunft wirtschaftlich funktionieren?
Der Bedarf ist ja immer der gleiche. Also wir müssen ja trotzdem weiter neue Steine produzieren, um den Bedarf decken zu können. Wir bauen sozusagen einen zusätzlichen Geschäftssinn ein, dass man, und das sind Fragen, die natürlich noch offen sind, wer dafür verantwortlich ist, ob das jetzt der Baustoffhersteller ist oder der Händler oder sogar der Projektentwickler, der vielleicht sich Nutzungsrechte erwirtschaften möchte. Die Rücknahme des Bausteins, das ist ja garantiert. Das heißt, ich kann die zurückgeben, ich bekomme dann dafür Geld, muss also kein Geld bezahlen. In Deutschland kostet es ungefähr zwischen 80 und 150.000 Euro, ein 1.000 Quadratmeter Gebäude abzureißen. Das kostet 100.000 Euro. So, wie, wenn wir draußen mal spazieren gehen, können wir sehen, wie viel da abgerissen wird und auf Deponien gelagert wird. In 20, 30 Jahren werden wir in Deutschland keine Deponien mehr haben, weil es keine neuen Plätze mehr dafür gibt. Und dann wird es noch teurer werden, weil wir uns dann wieder irgendwas anders überlegen müssen. Das heißt, ich kann anstatt Geld zu bezahlen, Geld bekommen für meinen Baustoff, den ich nicht mehr brauche aus irgendwelchem Grund und kann ihn in den Kreislauf wieder zurückführen. Und ich als Baustoffhändler, der sozusagen den Preis dafür bezahle, habe die Möglichkeit, diesen Stein wieder zu verkaufen, ein zweites Mal. Also es ist ein zusätzliches Geschäftsmodell. Deswegen produziere ich trotzdem weiter neue Steine, weil der Bedarf ja immer, der Bedarf ist ja trotzdem da. Das wissen wir ja. Wir brauchen, und das ist nur Wohnungen, 400.000 Wohnungen, da sind wir so weit entfernt.
Ja, wir können sagen, dass auch mit diesem Modell in Zukunft noch Erlös erwirtschaftet werden kann und dass niemand in der Wertschöpfungskette, weder die Hersteller noch die Händler noch Planer, Handwerker, Geschäft dadurch verlieren, dass sie mit wiederverwendbaren Baustoffen arbeiten. Im Gegenteil, es ist, auch das ist ein Geschäft. Ich glaube, es ist wichtig, dass es im Kopf einmal Klick macht, dass man versteht, dass man auch in einem Kreislaufsystem noch sein Auskommen haben kann.
In der Mobilitätsbranche machen wir das schon seit Jahrzehnten. Da hat sich auch niemand gefragt, ob BMW jetzt weniger BMWs produziert, nur weil alte BMWs immer wieder verkauft werden.
Schönes Beispiel. Ja, und sehr, sehr plastisches Beispiel, um das zu verstehen. Genau. Kommen wir mal auf das Thema, was Sie eben schon erwähnten. Sie wollen durch Taten überzeugen. Sie wollen Projekte erstellen. Wie kommt man mit Ihnen zusammen, wenn man jetzt an Ihrem Produkt interessiert ist? Wie kommt der Planer an Ihre Baustoffe? Wie läuft Ihr Vertrieb im Moment? Wie gehen Sie davor in Deutschland?
Momentan sind wir noch sehr projektspezifisch unterwegs. Wie gesagt, wir haben noch keine allgemeine Bauzulassung und arbeiten daher projektspezifisch mit Zulassung im Einzelfall. Und dabei ist es natürlich sehr wichtig, dass wir sehr eng mit in den Prozess begleiten. Und unser jetziger Modus, in dem wir arbeiten an unseren momentanen Projekten, wir bilden Projektteams gemeinsam mit dem Bauherr und mit einem Planer, Architekten, Tragwerksplaner, was auch gerade der Bedarf ist von dem Bauherr. Und dann haben wir so ein Dreieckmodell zwischen Bauherr, Entwickler und Planer sozusagen. Und das funktioniert sehr gut. Und da wird sozusagen von Leistungsphase 0 wird das System mit dem System geplant. Und die meisten Kunden wollen natürlich nicht nur ein zirkuläres Mauerwerk, sondern die wollen ein komplettes zirkuläres Gebäude dort stehen haben am Ende. Und es ist für uns auch wichtig, dass wir die Anschlussstellen natürlich verstehen, die gegeben sein müssen für die anderen Gewerke. Und in dem Dreiergespann sind wir dann sozusagen Teil Projektpartner, um unsere technischen Details den Planern auf den Weg zu geben und sind aber auch noch Baustofflieferant sozusagen. Also wir bepreisen auch momentan unser Produkt noch inklusive Aufbau und werden das übernehmen gemeinsam und perspektivisch aber natürlich mit ausführenden Unternehmen auch arbeiten und schulen. Das sind so die, das ist, wie wir das momentan machen. Perspektivisch wollen wir natürlich das Netzwerk erweitern und wollen es so einfach wie möglich machen, auch einfach, also Häuseln bauen zum Beispiel ermöglichen, dieses Produkt im Baumarkt zu kaufen oder beim Baustoffhändler. Das ist momentan, ist das noch nicht realistisch. Also momentan arbeiten wir, wie gesagt, an Projekten nur mit Planern und Architekten, die dann auch das System mit einplanen. Und perspektivisch wollen wir dann mit unserer Software so ermöglichen, dass man wirklich per Knopfdruck das in seinen Grundriss mit einplanen kann und auf Knopfdruck dann das sogar kaufen kann, direkt beim Händler. Und dann auch jeder einfach selber aufbauen kann.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagten ja, perspektivisch wollen Sie auch über den Handel und den Fachhandel gehen. Warum, wenn ich fragen darf? Denn Sie haben ja gerade beschrieben, es funktioniert ja für Sie jetzt auch schon, dass Sie eben allerdings mit Zustimmung im Einzelfall, dass Sie direkt ab Werk liefern.
Der Handel ist sehr, sehr gut in Logistik. Wir verstehen nicht sehr viel von Logistik. Wir sind Baustoffhersteller und Entwickler und vertreiben das Produkt. Aber da, man muss das Rad nicht neu erfinden. Das ist ja auch Teil der Kreislaufwirtschaft, ne? Jeder hat so seine Core-Kompetenz. Und der Handel hat einen sehr guten Ruf, Baustoffe sehr effektiv zu vertreiben. Der Transportweg ist ja sehr, sehr wichtig. Nicht nur in der Wirtschaftlichkeit, sondern auch in der Ökologie eines Produktes. Und wir haben nicht die Kapazität und wollen die auch gar nicht aufbauen, alle 50 bis 100 Kilometer irgendwo einen Laden stehen zu haben oder einen Bestand zu haben, wo man das dann vertreiben kann. Und daher ist es für uns wichtig, dass das System natürlich zentral verfügbar ist und dann relativ schnell und auf einem kurzen Weg auf die Baustellen geliefert werden kann.
Okay, danke. Wir sprachen eben schon darüber, wie allgemein auf Ihr Produkt, auf Ihr Unternehmen, auf das Thema der Zirkularität reagiert wird. Da geht's von bis, aber insgesamt, so war mein Eindruck, sind Sie positiv gestimmt. Wie reagieren denn, jetzt nächste Frage, wie reagieren denn im Moment Ihre potenziellen Konkurrenten auf Sie? Also ich sag mal, ein klassischer Bausteinproduzent. Sind Sie da im Austausch?
Ja, wir sind natürlich im Austausch. Es ist für uns sehr wichtig zu verstehen, wie die Branche auch jetzt funktioniert. Auch da merken wir, dass diese Firmen verstehen, dass Veränderung wichtig ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, unsere Produktion, die wir starten, ist mit einem Betonfertigteilhersteller. Der produziert seit x Jahren konventionelle Betonprodukte und sieht den Bedarf, seine Produktpalette zu erweitern mit einem anderen Produkt, das seinen Beton besser macht, indem er ein zementfreies Betonprodukt produziert. Und am Anfang, als wir anderen Leuten gesagt haben, dass das unser Weg sein wird, die haben gesagt, ja, die werden euch einen Vogel zeigen und da wird sehr viel, Zweifel aufkommen. Und das gibt's auch noch sehr verbreitet. Aber wir bekommen auch Anfragen von Betonherstellern und fragen, ob wir Betonwerke einmal kaufen wollen oder ob wir eben auch mitproduzieren wollen. Also es passiert was in dieser Betonbranche.
Sehr gut, sehr gut. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft. Und auch das, was Sie erwähnten, Sie schon im Zuge der Beschreibung des Geschäftsmodells, dass es ein zusätzliches Modell sein kann. Und so höre ich es jetzt raus, dass auch der klassische Baustoffproduzent, ja, so wie Sie es gerade beschrieben haben, neben seinen klassischen Produkten nun eine weitere Linie aufbauen kann und für Sie in Lizenz die neuen Baustoffe produziert. Sprich, auch da kann er weiter sein Geschäft machen mit anderen neuen Produkten, die seine noch bestehende Linie ja auch unterstützen. Und auch das wäre ja wieder ein Beispiel, dass hier niemandem etwas weggenommen wird, sondern dass, wenn man ein bisschen nachdenkt und intelligent dabei ist, dass man die zusätzlichen Chancen sieht. Sehr interessant, ja.
Und wir lernen auch voneinander. Also Geopolymerbeton ist am Ende trotzdem noch ein Beton und hat sehr, sehr viele ähnliche Eigenschaften wie ein Beton. Und man spricht dort mit Leuten, die arbeiten fast so lange in dem Werk, wie ich alt bin. Und die gucken sich das an, ne? Das ist faszinierend zu beobachten. Die fassen dieses Material an und können dir fast aus dem Stegreif sagen, wie viel Prozent Wasser da drin ist, wie viel Prozent da drin ist, wie sich das anfühlt. Die leben das, ne? Das können wir jungen Menschen natürlich nicht, also das können wir nicht sofort lernen. Wir müssen das von denen lernen. Und wir müssen auf der anderen Seite ihnen dann wirklich auch so ein bisschen die Energie geben und die Inspiration, dass es fein ist, die Produkte zu verändern. Und da natürlich, da gibt es dann verschiedene, aber ich finde, oder wir finden, die Kombination einfach aus Weisheit und Wissen und neu gewonnenen Informationen und diese Energie auch, die es da bedarf, und Durchhaltevermögen, der Misch ist einfach Gold wert. Und der ist aber auch wichtig. Wir können das nicht in unserem Kämmerchen alleine erfinden und denken dann, wir kommen und stülpen die gesamte Betonbranche um. Das wäre sehr naiv. Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Partner gefunden und freuen uns natürlich vor allem auch über neue Anfragen. Also es besteht auch kein Bedarf an Exklusivität in Deutschland jetzt für diese Lizenz. Auch das weiß der Betonhersteller, dass er überhaupt nicht den Bedarf decken kann. Also wir suchen da auch weiterhin nach Betonproduzenten in Deutschland, europaweit, weltweit, die Lust haben, das Produkt zu lizenzieren und auf ihre Linien zu bekommen.
Okay. Also auch vielen Dank quasi für diesen kleinen Exkurs. Wir wurden kurz ein philosophischer Podcast. Ich finde das sehr schön, wie Sie das beschrieben haben, dass jung und alt voneinander lernen, dass man sich gegenseitig akzeptiert, dass die jungen Menschen akzeptieren, dass die Alten vielleicht einiges an Erfahrungswissen mitbringen und die aber akzeptieren müssen, dass die Jungen eben einen Veränderungswillen mitbringen. Und wenn das gut austariert aufeinander trifft, dann auch da wieder, ne, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, dann kann das ja sehr viel Kraft für Veränderung geben. Ganz toll. Ihr Produkt ist ja also ein Geopolymerbeton. Da sind Sie also mit einem massiven mineralischen Baustoff unterwegs. Und auch da ist es ja so, das kenne ich jetzt wiederum aus meiner Vergangenheit, auch hier im Haus, in der Tätigkeit in verschiedenen Bereichen, dass es mitunter ja eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Baustoffen gibt und den Produzenten verschiedener Baustoffe. Ich sage jetzt mal mineralisch oder hölzern oder was auch immer. Und das ist mitunter auch meinem persönlichen Empfinden nach eine ungesunde Konkurrenz zwischen den Herstellern bestimmter Baustoffe gibt. Wie ist das denn jetzt? Wie erleben Sie das denn nun? Wenn ich schaue und wenn man ein bisschen ins Netz guckt, gibt es ja nicht nur wiederverwendbare mineralische Baustoffe, sondern auch mittlerweile zum Beispiel mit dem Unternehmen oder dem Produkt Trick Brick gibt es ja einen wiederverwendbaren hölzernen Baustoff. Wie gehen Sie jetzt damit um? Sind Sie auch dabei, gerade eine ungesunde Konkurrenzhaltung zu entwickeln oder wie nehmen Sie das wahr?
Für uns ist Kooperation ganz, ganz wichtig. Und Kooperation in diesem Bereich ist noch wichtiger, weil wir ein Thema gemeinsam verfolgen, was noch viel Redebedarf hat. Das Thema Kreislaufwirtschaft, alternativ bauen, modular bauen, das ist das gleiche Thema. Wir sprechen mit denselben Menschen, wir gehen auf dieselben Events. Zusammen mit Trick Brick tauschen wir sehr, sehr sehr viel Informationen aus, was wir lernen, technisch, aber auch auf der Kundenseite, und unterstützen uns da auch gegenseitig. Also wenn die eine Einladung bekommen zu einem Event, wo sie sprechen sollen und schaffen es nicht, habe ich regelmäßig ein Telefonat, ob wir da hingehen möchten. Umgedreht, wir tauschen aus, wenn wir Projektanfragen haben. Das ist ja auch so ein bisschen eine Mythe, dass dass es einen perfekten Baustoff gibt. Also es ist ja super wichtig, dass wir anerkennen, dass es einen richtigen Anwendungsfall für Holz gibt. Dann gibt's wiederum einen Anwendungsfall für den Massivbau. Wir müssen im Einklang funktionieren. Wir müssen unsere Produkte so einsetzen, wie sie einsetzbar sind. Und das ist auch sogar in einem Projekt oft so. Also, dass es in einem Projekt eben Anwendungsfälle für Holz gibt und dann gibt's andere Anwendungsfälle für Beton und da arbeiten wir zusammen. Und wir sagen immer wieder, der Markt ist so groß, da bekommt jeder irgendwas davon ab. Und wir hatten ja auch schon kurz darüber gesprochen, dass eine Bauwende oder die Transformation der Bauwirtschaft sich nicht nur darin beinhaltet, dass wir die Produkte einfach austauschen. Wir müssen auch die gesamten Prozesse umstellen. Ne, wie man plant, diese ganzen Leistungsphasen, die sind so fest eingefahren. Und was dazu auch gehört, ist, wie wir miteinander arbeiten. Ne, das ganze Thema Konkurrenz versus Kooperation. Und das erfahren wir sehr, sehr stark bei uns, dass wenn wir wohin gehen, dass wir sehr, sehr gut miteinander arbeiten. Und das für uns auch einfach wichtig ist, auf der menschlichen Seite zu funktionieren und uns so weiterzubringen, dass man sich auch was gönnt. Also wenn ich wieder gehört habe im Austausch, dass sie ein neues Projekt haben, dann wird da angerufen und wird gesagt, hey, congratulations, wann stoßen wir da drauf an? Das gehört einfach dazu, dass man die kleinen Erfolge auch miteinander feiert und sozusagen dann für sich auch einen Markt aufbaut. Weil wenn die erfolgreich sind, dann werden wir auch perspektivisch erfolgreich und umgedreht.
Frau Faller, vielen Dank für diese Ausführungen zu Polycare, zu Sembla und allgemein zum zirkulären Bauen. Sie weisen darauf hin, dass die Ressourcen endlich sind. Es gibt nur einen Planeten mit einer endlichen Anzahl von Ressourcen. Und es kommt darauf an, in den nächsten Jahren, dass wir uns alle, die im Bauen, am Bauen beteiligt sind, alle Akteure, alle Stakeholder des Bauens, dass wir uns zu Veränderungen bereit finden. Denn das Bauwesen und auch das Wohnen ist einer der größten CO2-Emittenten der Welt. Der Ressourcenverbrauch ist exorbitant hoch und so kann es nicht weitergehen. Sie haben, glaube ich, sehr klar gemacht, warum es einen neuen Ansatz braucht und dass dieser möglich ist. Im zirkulären Bauen ist es möglich mit einer neuen Art von Baustoffen und da ist es nicht nur das Mineralisch, es gibt auch Hölzer und es gibt eine verschiedene Anzahl von Baustoffen. Es ist möglich, wiederverwendbare Baustoffe herzustellen. Und es ist jetzt eine große Herausforderung für Sie und für uns alle, Prozedere zu entwickeln, dass in einem nennenswerten Umfang diese neuen Baustoffe auch produziert werden können. Und es braucht Partner wie Unternehmen wie Madasta etc., die auch dort Systeme entwickeln, um eben auch zu wissen, in 50 Jahren, was ist jetzt für ein Baustoff in diesem Gebäude drin? Denn das hatte ich übrigens auch in einem meiner letzten Gespräche, kam das noch zum Anklang. Kein Mensch weiß heutzutage in einem Gebäude von 1960, wie sieht's hinter dem Putz aus? Auch da brauchen wir neue Lösungen, um dieses Wissen weiterzugeben, zu transportieren an zukünftige Generationen. Und ich glaube, Sie haben sehr deutlich gemacht, dass es dazu Mut und Veränderungswille braucht und dass der aber mittlerweile auch in Deutschland, so habe ich Sie verstanden in Ihren Gesprächen, dass Sie spüren, dass die Branche diesen Wandel anerkennt und annimmt und dass es jetzt auch auf jeden Einzelnen aber ankommt, diesen Wandel nach vorne zu treiben. Dabei drücke ich Ihnen ganz, ganz feste die Daumen im Sinne von uns allen, denn ich glaube, es ist offensichtlich, dass diese Veränderungen stattfinden müssen. Wenn wir jetzt ganz nach vorne schauen, die letzte Frage meines Podcasts, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die öfters dabei sind, wissen jetzt schon, was kommt. Frau Faller, jetzt meine Frage auch an Sie. Angenommen, wir sind im Jahr 2040. Was wünschen Sie sich, was sich in den letzten Jahren seit unserem Gespräch hier, was sich im Bauen in Deutschland verändert hat?
Ich würde mir wünschen, dass wir so weitermachen und noch schneller werden, dass wir ein Stück weit mutiger werden, Innovationen umzusetzen, nicht schon immer alles 100% vorher ausgetüftet haben zu müssen, sondern einfach mal anfängt und schaut, wie es ankommt und dann auch dabei lerne. Was auch wichtig ist, dass wir 2040 verstärkte Rahmenbedingungen in Deutschland bekommen, um Innovationen umzusetzen. Es ist noch sehr bürokratisch, es ist sehr viel auf Papier, was noch nicht umsetzbar ist teilweise, oder ein Dschungel an Regeln sozusagen. Da müssen wir ein Stück weit vereinfachen, mainstreamen, streamlinen und den Bauherren und Entwicklern auch ein Stück weit wieder ein bisschen Luft zu geben, wirklich einfach zu entwickeln und zu bauen und ihnen die Lust auch zu geben, Innovationen umzusetzen und kreislauffähig zu bauen. Das kann man dann natürlich an unseren Projekten, die wir dann in 2040 einige auf unserer Kappe haben, dann auch zeigen, dass das geht. Das würde ich mir wünschen.
Und diese Objekte findet man im Internet unter welcher Adresse?
Genau, man kann unsere Webseite, wir haben zwei Webseiten, einmal für Polycarb unter polycarb.de und die Produktwebseite sembler.de, können Sie alle Informationen finden und auch Kontaktdaten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten.
Wunderbar, Frau Faller. Vielen Dank für das Gespräch. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren und mir gerne auch ein Feedback schreiben. Links zum Gesprächspartner oder zu erwähnten Institutionen finden Sie in den Shownotes.